Deutschlandfunk Kultur. Plus eins.
Heute mit Gesa Ufer. Schön, dass Sie zuhören. Und aus Hamburg zugeschaltet darf ich Ihnen heute Louise Brown als mein Plus eins vorstellen. Schön, dass das geklappt hat, Louise. Willkommen bei Plus eins.
Schön, dass ich hier sein darf.
Und wenn Sie, werte Hörerinnen und Hörer Plus Eins kennen, dann kennen Sie wahrscheinlich auch schon Louise Browns Kolumne, die heißt Meine perfekte Beerdigung. Und da spricht die Journalistin, die inzwischen hauptberuflich Trauerreden schreibt und hält, mit ganz unterschiedlichen Leuten über Leben und Tod, über die letzten Wünsche, über die richtige Musik zum Abschied und aber auch über all das, was vielleicht Trauer manchmal sogar mit Glück verbindet. Warum wir hier und heute miteinander sprechen, da gibt es der Gründe viele. Erstens, Louise, du hast ein neues Buch geschrieben, über das wir sprechen werden. Zweitens, eine neue Staffel von deiner Beerdigungsserie läuft bei uns an.
Genau.
Und deshalb, Louise, wird es drittens höchste Zeit rauszukriegen, wer genau eigentlich hinter dieser Serie steckt. Heute ist es soweit. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich schon.
Louise Brown ist mein Plus Eins in dieser Woche. Gebürtige Londonerin, dann Ostholsteinerin und jetzt zu Hause in Hamburg. Außerdem genau. Ausgebildete Journalistin und jetzt Trauerrednerin. Louise, da gibt es ein, zwei wirklich auffällige Brüche in deinem Leben. Fangen wir doch erstmal mit diesem Räumlichen an. Wie bist du als Kind aus London in ein ostholsteinisches 500-Seelen-Dorf geraten?
Okay, also wir könnten schon die Sendung, glaube ich, mit dieser Geschichte füllen. Aber ich versuche es mal kurz zu halten. Also mein Vater ist mit 17 Jahren Besatzungssoldat in Deutschland gewesen für 2 Jahre und hatte sich so in dieses Land irgendwie verliebt. Er hatte irgendwie sehr positive Erfahrungen mit den Menschen gemacht und weiß ich nicht, das hat ihn irgendwie so geprägt und das war sein Traum sein Leben lang. Er war in London Drucksetzer und dann Grafiker gewesen und es war sein Traum sein Leben lang, eines Tages nach Deutschland zu ziehen. Und das hat er dann quasi dann entschieden, als er in Rente gegangen ist. Und so sind wir nach Norddeutschland gezogen. Meine Mutter kommt ursprünglich aus Hamburg und so kannten sie die Gegend. Mhm. Sie, interessanterweise, sie wollte nie zurück nach Deutschland. Sie war ja als Au-pair nach London gekommen und genau, wollte nie wieder zurückziehen, aber mein Vater hat sich dann doch durchgesetzt, genau.
Ja, und du warst, glaube ich, 12 Jahre alt, als du dann aus London in dieses Mini-Dorf verschlagen wurdest, ohne ein Wort Deutsch zu können. Also dieser Abschied von London, das war wahrscheinlich auch sowas wie deine erste Lektion in Sachen Abschied nehmen, oder?
Ich denke schon. Also das war mir damals nicht so bewusst und es ist mir tatsächlich erst eigentlich durch diese Arbeit auch als Trauerrednerin so richtig klar geworden, was dieser Bruch für mich persönlich irgendwie bedeutet hat. Dieses Gefühl, irgendwie auch in die Schule zu gehen, es war so wie unter Wasser sein, also kein Wort zu verstehen, auch ganz andere Codes unter den Kids irgendwie. Das war also dieses Gefühl, so komplett fremd zu sein, nicht zu verstehen, was um einen herum passiert. Das ist eine Erfahrung, die, ja, woran ich mich auch wieder erinnert habe, als ich zum Beispiel selber dann stark getrauert habe.
Ja, du hast stark getrauert, das schreibst du auch in deinem Buch. Im Grunde, ja, zum ersten Mal, verhältnismäßig spät, nämlich mit 36 Jahren, warst du zum ersten Mal mit dem Tod konfrontiert, dann allerdings mit unfassbarer Wucht. Innerhalb von 3 Monaten sind deine beiden Elternteile gestorben.
Genau, und meine Eltern haben ja nie über den Tod gesprochen. Dieses Thema wurde aus unserer Familie komplett ferngehalten. Ich war auch nicht auf der Beerdigung meiner englischen Großmutter, die ich sehr mochte oder liebte. Ich meine, heute als Trauerrednerin, wenn ich so zurückblicke, sehe ich natürlich, weshalb vielleicht der Verlust meiner Eltern mich so derart getroffen hat damals. Natürlich aufgrund der Person, aber ich hatte auch überhaupt keine Erfahrung mit Tod. Ich hatte überhaupt keine Sprache dafür. Ich wusste überhaupt nicht, was mich da erwartet und dachte, okay, ich bin Journalistin, ich weiß schon ein bisschen was von der Welt. Aber diese Erfahrung hat mir wirklich gezeigt, ich weiß ganz wenig über ein ganz, ganz großes Thema im Leben.
Und man kann sagen, über diese Erfahrung bist du im Grunde zur Trauerrednerin geworden, oder?
Ja, genau. Also es hat ein bisschen gedauert und ich glaube, keiner wächst irgendwie auf mit dem Traum, für einen Bestatter zu arbeiten. Und auch, also wenn man mir das irgendwie gesagt hätte, irgendwie vor 10 Jahren, hätte ich gedacht, wie ich, ne, so. Aber es war ungefähr ein Jahr, nachdem meine Eltern gestorben sind. Es war eine Zeit, in der meine Trauer mich sehr, sehr heruntergezogen hat. Ich hatte so das Gefühl, als ob ich irgendwie, ja, als ob ich zwei Personen bin. Eine Person, die irgendwie nach außen hin funktioniert. Und eine Person, die eigentlich nur in der Ecke irgendwie mich zusammenkauen wollte und nur Dunkelheit und ich will eigentlich nichts von niemandem mehr so. Und das war eine Zeit, in der ich verstanden habe, ich muss mich irgendwie mit diesem Thema auseinandersetzen. Und der Journalismus ist immer mein Weg gewesen, mich mit Themen zu beschäftigen, Fragen zu stellen, Antworten zu suchen. Und ich habe dann in dieser Zeit angefangen, ja, mehr Bücher zu lesen, Radio-Beiträge zu hören und habe dann ein Interview mit einem Mitarbeiter eines Bestattungsunternehmens gemacht. Und wie es oft im Leben ist, wir waren fertig, er hat mich dann zur Tür gebracht und ja, kurz bevor ich gegangen bin, hat er dann so im Nebensatz gesagt, ja, haben Sie eigentlich sich mal vorgestellt, Trauerreden zu schreiben? Mhm. Und erst beim Schreiben dieses Buches ist mir so klar geworden, dass das, glaube ich, eines dieser kleinen Momente im Leben waren, in denen das Leben so eine ganz neue Richtung einschlägt, ohne dass man es in dem Moment eigentlich weiß. Ja. Und genau, ich habe dann, ja.
Ja, ich finde es interessant, weil du ja schreibst, dass du eigentlich auch selbst nie so eine Rampensau gewesen bist. Also, dass du dir eigentlich so Auftritte und Reden auch schon in der Schule ein Graus waren. Schlimm. Jetzt frage ich mich, wieso hast du dir dann diese Rolle zugetraut? Die ist ja enorm wichtig.
Das ist eine sehr gute Frage. Genau, also mein mündliches Abitur, Horror, dann irgendwie beim Studium, dann irgendwie ein Referat halten, Horror. Also es war echt schlimm. Hatte auch ein bisschen, glaube ich, auch was mit der Sprache zu tun. Wenn ich aufgeregt bin, wird mein Deutsch auch immer gleich schlechter irgendwie. Ja, gute Frage. Also ich habe tatsächlich in dieser Phase ganz banal Bestatter gegoogelt in meine Gegend und habe einen gefunden, der ein bisschen moderner aussah und habe den einfach ganz banal gemailt und habe gefragt, wie ist es denn eigentlich? Kann man überhaupt als Quereinsteiger einsteigen in so einem Beruf? Der hat mir dann witzigerweise geantwortet, liebe Frau Brown, es arbeiten fast nur Quereinsteiger bei uns.
Glaube ich.
Und das war so ein unheimlich schöner Moment, als ich das erste Mal da am Pult stand und dieses Gefühl hatte, right place, right time.
Super.
Aber ich war mega aufgeregt. Das ist mir total peinlich zu erzählen. Ich bin mit dem Taxi von Hamburg nach Wedel gefahren, weil ich so aufgeregt war für diese erste Trauerfeier. Aber als ich da stand, ich weiß nicht, hatte so eine ganz komische Ruhe in mir. Ich wusste einfach, das ist genau das, was ich jetzt tun soll.
Irgendwie. Interessant. Ich stelle mir ja so unglaublich schwierig vor, genau diese ersten Schritte zu machen, weil man doch auch gar nicht so weiß, was man eigentlich von den Angehörigen wissen muss, was in so eine Rede reingehört, was auf gar keinen Fall. Würdest du sagen, du hast das instinktiv von vornherein richtig gemacht?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Familien sehr glücklich waren mit der Trauerrede und der Trauerfeier und vielleicht kurz auch dazu, das Trauergespräch ist, habe ich manchmal das Gefühl, fast noch wichtiger, also nicht wichtiger, aber es ist genauso wichtig fast wie die Rede selbst, also dieses Gespräch und diese Möglichkeit zu haben, einfach alles einfach auch mal rauszulassen. Und bei diesem ersten Gespräch, ja, gute Frage, also ich glaube, da kamen verschiedene Dinge zusammen. Zum einen sicher natürlich die Tools, die ich als Journalistin habe. Ich habe ja über 20 Jahren arbeite ich in diesem Beruf. Ich glaube dass man ein bisschen was davon mitnimmt. Aber ich glaube, entscheidend war einfach die Empathie. Ich kann natürlich nicht empfinden, was in diesen Menschen vor mir geht, die vor mir sitzen. Aber ich habe das selber einfach mal erlebt, wie das ist, sich komplett haltlos zu fühlen. Dieser Schock, diese innere Starre. Und das ist vielleicht etwas, was ich dann mitbringe, so in diese Situation. Ein klein wenig. Also ich kann einfach ein bisschen vielleicht mitfühlen, wie sich die Menschen vor mir vielleicht sich gerade anfühlen. Und ich glaube, dass das auch entscheidend ist. Ich kann mich einfach auch sehr daran erinnern an die Beerdigung von meinen Eltern. Und das waren halt so bleierne Angelegenheiten und Beerdigungen, bei denen ich da gesessen habe und gedacht habe, über wen redet eigentlich der Pastor? Und das habe ich auch so im Kopf und deswegen bemühe ich mich wirklich, die Bilder auch herauszukitzeln, die einen Menschen wirklich auszeichnen.
Es Sie hören Plus Eins und nach wie vor ist Louise Brown zu Gast, Journalistin, Trauerrednerin und Autorin des neuen Buches Was bleibt, wenn wir sterben? Louise, du beschreibst in dem Buch nicht nur deine Arbeit, du beschreibst auch extrem anrührende Geschichten von Sterbenden und ihren Angehörigen. Du machst klar, warum es für uns, die wir immer gelernt haben, unsere Vergänglichkeit auf Teufel komm raus wegzuschieben und zu bekämpfen, warum es für uns so schwer ist, den Tod zu akzeptieren und auch loszulassen, sowohl für die Sterbenden selbst als auch eben für die Angehörigen. Das ist jetzt eine große Frage, aber hast du eigentlich sowas wie Tipps zum richtigen Trauern?
Tipps zum richtigen Trauern.
Also macht es zum Beispiel Sinn, sich so ein bestimmtes Zeitlimit zu setzen und zu sagen, ich nehme jetzt ein halbes Jahr und danach fasse ich wieder Fuß?
Ja, also ich habe so ein bisschen Probleme mit diesen Zeitlimits. Das ist genau das, was man so spürt oder was ich selbst auch so gespürt habe. Ich habe tatsächlich auch von einem Menschen, von dem ich gedacht habe, dass er mir eigentlich nahesteht, den Satz gehört nach, glaube ich, 4 Monaten, nachdem meine Eltern gestorben sind. Jetzt ist aber auch gut mit der Heulerei. Und es scheint irgendwie schon so nach 6 Monaten muss man irgendwie wieder funktionieren. Und ich glaube, man bekommt, wenn man fest angestellt ist, wenn nahe Angehörige sterben, ich glaube, man bekommt 2 Tage frei, weiß ich nicht.
Wahnsinn.
Und das ist so, also das ist so ein Druck irgendwie auch für die Angehörigen. Und das erlebe ich auch manchmal, wenn wir dann ein Trauergespräch, wenn wir den Termin ausmachen wollen, dann kommen manchmal auch so Sätze dann so wie, oh ja, ich muss aber an dem Tag arbeiten. Und ich denke, oh Mann, ihre Mutter ist gerade gestorben, kann ihr Arbeitgeber nicht einfach sagen, nehmen Sie sich einfach mal ein bisschen länger Zeit, ne? So, dieser Zeitdruck finde ich schwierig und das ist auch genau das, was ich auch gelernt habe, ist, dass die Trauer, die kommt ja auch irgendwie immer wieder und kann auch immer wieder ausgelöst werden und Trauer ist nicht etwas, was man überwindet, so, und Trauer ist auch keine Krankheit und irgendwie so ein Problem, sondern die Trauer, die trägt man immer mit sich mit. Das war das, was ich wirklich verstanden habe in diesen Jahren. Und ja, das ist wie so eine kleine innere seelische Narbe, die schleppt man mit sich so rum, aber die erinnert einen ja auch an die Liebe, die man für einen Menschen empfunden hat.
Du findest enorm poetische und auch kluge Bilder für diese Trauer in deinem Buch und du beschreibst zum Beispiel, wie Trauer durchaus auch in Kurven, in Kreisen verlaufen kann, wie es so sein kann, dass man immer wieder eine Hürde genommen hat oder um die Ecke biegt und da tut sich auf einmal ein vollkommen neuer Aspekt dieser Trauer auf. Nun wird ja immer so schön behauptet, dass der Tod in unserer Gesellschaft grundsätzlich ein Tabu ist. Aber du sagst, das stimmt nur bedingt, weil eigentlich jeder auf seine Weise auch Experte ist, was den Tod betrifft. Und da fand ich in dem Zusammenhang hochinteressant diese Institution der sogenannten Death Cafés. Das ist eine Erfindung des Briten John Underwood, der kam vor 10 Jahren auf die Idee. Und der hat auch sogar so eine Art Anleitung für Death Cafés ins Netz gestellt. Du hast inzwischen selbst einige von denen veranstaltet. Wie muss man sich das vorstellen? Was passiert da?
Ach, das ist ganz toll. Also vielleicht kurz zu dem Punkt, ob der Tod ein Tabuthema ist. Das ist genau das, weshalb die Death Cafés so interessant sind. Also ich glaube, dass ich finde nicht, dass der Tod so ein Tabuthema ist. Ich finde, dass ganz viele Menschen sich dazu Gedanken machen. Nur gibt es irgendwie nicht in unserem Alltag so den Raum dafür, um darüber zu sprechen. Und damit meine ich keinen Raum so mit 4 Wänden, sondern einfach so Space irgendwie, ne? So, oder Zeit irgendwie, um darüber zu reden. Und diese Death Cafés, das ist so, das ist einfach, es gibt einfach das offizielle Erlaubnis, dass man sich zu diesem Thema Tod, Trauer, Sterben, Verlust austauschen kann. Es gibt ein paar Regeln, es soll zum Beispiel keine kommerzielle Veranstaltung sein und es muss unbedingt Kuchen geben, denn John Underwood hat gesagt, dass wenn man etwas Leckeres zu essen hat, dann lässt es sich leichter über schwere Dinge reden. Und das finde ich auch total schön in Gedanken. Und genau, ich habe dann in der Innenstadt habe ich so ein Death Café dann moderiert oder initiiert und das war irgendwie ganz verrückt. An dem ersten Abend kamen dann irgendwie junge Männer irgendwie aus den umliegenden Büros vorbei und es kamen Alte und Junge und Männer und Frauen. Und ich meine, jeder macht ein Death Café anders. Ich hatte das so gemacht, dass ich dann immer so ein Thema hatte und dann auch immer einen Gast eingeladen hatte, der quasi professionell mit dem Tod irgendwie zu tun hat, wie zum Beispiel ein Leichenfotograf. Mhm. Und mit dem habe ich dann quasi ein kleines Gespräch geführt und dann haben wir das Gespräch für alle Teilnehmer eröffnet. Und da kamen teilweise echt so wahnsinnig schöne Gedanken und ja, es gab richtig so einen Austausch so im Raum, so quer durch den Raum, ne? Jung, alt, Männer, Frauen, alles durcheinander. Und das war, ich habe das da ein bisschen moderiert und es waren immer sehr besondere Abende, genau.
Ja, weil es ja auch so ist, wie du schreibst, dass man mitunter auch sich sehr viel näher kommt, wenn man sich verletzlich zeigt, wenn man über das spricht, was einen wirklich umtreibt, über das berühmte Eingemachte. Luis, du bist natürlich jetzt nicht Fachfrau für alle Aspekte, die den Tod und das Sterben betreffen, aber vielleicht kannst du doch in folgendem Fall einen Rat geben. Wir haben nämlich eine E-Mail von der Ostsee bekommen, von einem ungefähr 60-jährigen Hörer, der sagt, dass er eigentlich gern mal offen mit seinen erwachsenen Kindern besprechen würde, was im Falle seines Todes eigentlich so passieren könnte und sollte. Und er schreibt: Ich will damit erreichen, dass hier viele Unsicherheiten vermieden werden. Ja. Indem meine Kinder wissen, wie ich darüber denke, soll ihnen später mal der Umgang damit leichter fallen. Es geht mir dabei nicht um verbindliche Vorgaben. Gibt es Tipps für so ein Gespräch? Die Kinder wollen das nicht an sich ranlassen. Hört sich ja, wie du sagst, auch sehr vernünftig an, was unser Hörer davor hat. Was würdest du sagen, wie platziert man so ein Thema am besten, auch wenn jetzt zum Beispiel hier in dem Fall die Kinder ja offenbar lieber davon ausgehen, ihr Vater sei unsterblich?
Wow, okay. Also erstmal finde ich das total großartig, dass dieser Herr das so machen möchte. Und auch wenn es eine große Überwindung kostet, irgendwie seine Kinder an den Tisch zu holen und darüber zu reden. Er schenkt ihnen auch etwas, wenn ich das so formulieren würde. Also es ist, finde ich, wirklich für die Angehörigen, ich treffe ja die Angehörigen quasi nach dem Verlust, nach dem Tod. Und es ist ganz oft für die erwachsenen Kinder zum Beispiel oft ein ganz großes Geschenk, wenn sie wissen, oh, Papa liebte dieses Lied und hat sich dieses Lied für seine Trauerfeier gewünscht. Das ist irgendwie so total schön. Und von daher, auch wenn die erwachsenen Kinder das nicht so wollen, ich würde es auf jeden Fall versuchen. Vielleicht, ja, wie bei den Death Cafés, muss man dazu mal einen Kuchen backen, weil es sich leichter über dieses Thema reden lässt, wenn man was Gutes dabei zu essen hat. Und ich würde es wirklich versuchen. Ich denke, wenn meine Eltern zum Beispiel an ihrem Lebensende über dieses Thema mit uns hätte reden können, ich konnte das als Kind mit meinen Eltern irgendwie nicht, weil ich es irgendwie, das war so quasi, es fühlte sich einfach total falsch an, aber ich glaube, das hätte vielleicht auch ein klein bisschen geholfen irgendwie, dass dieses Thema nicht so schwer und schwierig geworden wäre. Es ist es ja ohnehin schon. Also ich finde auch, wenn man einen Brief schreibt, total schön, weil das habe ich auch ein paar Mal erlebt bei meiner Arbeit, dass die erwachsenen Kinder eines Verstorbenen quasi einen Brief gefunden haben, in dem der Verstorbene einfach reingeschrieben hat, wie er sich die Trauerfeier wünscht. Also nicht um etwas vorzuschreiben, sondern ne, vielleicht einen Musikvorschlag macht und ob Urne oder Sarg zum Beispiel. Und das finde ich auch total schön, wenn man nicht so über dieses Thema so gut reden kann in der Familie, einfach ein oder zwei kleine Dinge notieren. Das kann auch sehr hilfreich sein für die Hinterbliebenen.
Tod und Trauern ist das eine, seine Anteilnahme bei anderen zu zeigen, das andere. Und auch das ist nicht so ganz einfach. Das kennen bestimmt viele, dieses Rumeiern, weil man nicht die richtigen Worte findet. Alles klingt abgedroschen, unpassend und dann lässt man es doch lieber ganz. Nochmal komplizierter wird das Trauern und Beileid kundgeben im Netz. Ein klarer Fall für unsere Rubrik.
Plus 1. Die Antwort.
Wie gehen wir mit Trauern im Netz um? Das fragen wir unseren Mann für digitale Beziehungen, Markus Richter. Hallo, guten Tag.
Hallo.
Markus, du bist ja selbst einen sehr, sehr ungewöhnlichen Weg gegangen. Deswegen sind wir auch auf dich gekommen. Nachdem dein Vater vor gar nicht so langer Zeit verstorben ist, hast du deine Traueransprache, die du für ihn gehalten hast, online gestellt. Warum hast du das gemacht?
Na, es gab so zwei Gründe und der eine war für mich. Ich bin ja einfach ein sehr digitaler Mensch. Und das heißt, ein Teil meines Lebens findet in dieser Sphäre statt. Und was ist das Äquivalent zu schwarzer Kleidung? Also wie kann ich den Leuten, die mir folgen, die mich da in diesem Raum wahrnehmen, wie kann ich denen zeigen, wie es mir gerade geht? Und da schien mir das Beste.
Und wie war die Resonanz? Sind da deine Erwartungen eingelöst worden?
Ich fand es ganz berührend. Also A, war es eine Möglichkeit sozusagen, das Menschen zu sagen, mit denen man nicht so engen Kontakt hat, aber dann doch eng genug, dass es irgendwie dann unweigerlich zur Sprache kommt, die das dann entdeckt haben. Und das andere war, dass Menschen da sehr berührt von waren und auch gesagt haben, also das hat mich berührt, ich habe etwas über dich erfahren, ich habe etwas über deinen Vater erfahren, aber auch, dass die eigenen Geschichten sozusagen da nochmal angefasst worden sind in dem, wo man das sieht. Und das ist tatsächlich der andere Grund gewesen, warum ich das online gestellt habe, weil ich sozusagen die These pflege, dass wir in so einer säkularisierten Welt leben, wo mystische Rituale fehlen. Und die müssen wir uns irgendwie selber machen. Das muss jetzt gerade neu entstehen. Und ich habe das auch so ein bisschen als Zeichen gemacht. Also der Tod ist etwas Schreckliches, das ereilt uns, aber man kann damit umgehen und das ist ein Weg. Und das ist gar nicht sozusagen dann gemeint gewesen, als ihr müsst das jetzt auch alle so machen, sondern eher so, ich habe das so für mich gemacht und das ist vielleicht ein kleines Zeichen dafür, dass daraus auch etwas entstehen kann.
Ich habe das ja gerade schon angedeutet, aber ich hatte schon diverse Situationen, wo ich mich sehr, sehr schwer getan habe, die richtigen Worte zu finden, überhaupt auf Leute zuzugehen, bei denen ich wusste, die sind gerade in großer Trauer. Luise, du schreibst völlig zu Recht in deinem Buch, es ist in jedem Fall besser, irgendwas zu unternehmen und sei es auch nur die falschen Worte zu formulieren oder irgendwie hemdsärmlich, vielleicht ein bisschen peinlich, als überhaupt nicht zu reagieren. Markus, jetzt wird das Ganze ja dadurch, dass es online passiert, finde ich noch mal schwieriger. Denn was kann man denn da schon schreiben, ohne dass es völlig abgedroschen und irgendwie schon tausendmal gesagt klingt? Gab es da Reaktionen vielleicht auch online, die dich wirklich getröstet haben?
Nee, aber das hätte ich auch tatsächlich an der Stelle gar nicht so sehr erwartet. Weil ich glaube, Trost ist für mich etwas, das findet woanders statt, nicht in so einer Öffentlichkeit. Mhm. Und das Einzige, was passiert ist, dass ich eine Empathie gespürt habe, eine Unterstützung. Und das ist, also ich glaube, das ist ein bisschen, auch wenn sich das ähnlich anhört, das ist ein bisschen was anderes als Trost. Mhm. Also der Trost, also die Trauer und die Arbeit dazu, das hat bei uns in der Familie stattgefunden. Da bin ich gesegnet mit einer Familie, mit der das geht. Und das war eher sozusagen die Kommunikation mit dem Rest der Welt. Und da war es tatsächlich, also da habe ich keine Ansprüche und ich glaube, da muss man auch keine Ansprüche haben. Da reicht sozusagen eine Floskel, also ein herzliches Beileid. Ich überlege das auch immer auf der anderen Seite. Wenn ich sehe, jemand schreibt online, ihm ist jemand Liebes gestorben, was sage ich dann? Ich sage dann herzliches Beileid, weil das exakt den Punkt trifft. Aus meinem Herzen spreche ich dir mein Beileid aus und ich muss dann gar nichts erfinden. Und das ist auch, manche fragen sich ja, darf ich jetzt so einen Post liken? Na klar.
Gute Frage.
Aber ich glaube, das darf ich kurz so sagen. Ich glaube, das zeigt einfach, dass dieses Thema Verlust und Trauer, das ist halt etwas, was uns ja auch verbindet. Das fühlt sich ja oft nicht so an, aber das betrifft eigentlich uns alle. Und das merkt man vielleicht dann in so einer Situation dann.
Markus, ein riesengroßes Thema, das natürlich auch immer wieder aufploppt. Das ist die Frage, was man mit den Profilen Verstorbener in den sozialen Netzwerken macht. Wie seid ihr denn da im Falle deines Vaters mit dieser Frage umgegangen? Also habt ihr dann so einen Account sozusagen zu einem Kondolenzbuch umgemünzt?
Nein, das haben wir nicht gemacht. Da bin ich tatsächlich ein strikter Gegner von, weil es so ein paar Punkte gibt, wo ich finde, da müssen die sozialen Plattformen einfach kein Geld mehr verdienen. Und das ist so der Punkt, sozusagen, was ich denke. Ich weiß, es gibt diese Möglichkeit, sozusagen so eine Profile zu machen, dass man sagt, okay, der ist verstorben und dann ist der für immer in dieser Sphäre. Aber das will ich vielleicht nicht. Und das finde ich auch keine schöne Analogie für einen Grabstein. Was wir gemacht haben, ist, und das ist sozusagen sowas halb grau legales, weil in den Geschäftsbedingungen von Facebook zum Beispiel, glaube ich, was anderes steht. Da steht ja, man soll nicht zugreifen, man soll sein Passwort nicht weitergeben. Aber wenn man das Passwort zu einem Account hat, also jetzt mal rein hypothetisch gesprochen, könnte man Folgendes machen. Man könnte einen Post absetzen in diesem Profil und sagen, jetzt ist es passiert. Und das noch vielleicht mit einem Bild von der Beerdigung unterlegen oder sowas und das damit sozusagen rausgeben. Und dann den Account, wir haben uns dafür entschieden, den Account vollständig zu löschen. Das ist, wir haben uns mit der Frage beschäftigt und da hat uns sozusagen ein bisschen der Algorithmus eingeholt, weil noch während wir drüber nachgedacht haben, hat der Facebook-Algorithmus angefangen zu sagen, hey, schau mal, erinner dich, also bei Leuten, die befreundet waren, hier diese schöne Zeit mit und so. Und das ist natürlich wahrscheinlich anders, wenn man so ein Gedenkprofil dann erstellt hat, aber trotzdem überträgt man dann quasi die Aufgabe ans Gedenken an einen Algorithmus, an eine kapitalistisch orientierte Plattform und das ist was, wo ich sagen würde, nein. Das heißt auch wieder nicht, dass das für alle gelten muss. Man kann sich auch dafür entscheiden, weil das natürlich vielleicht für manche Menschen was Tröstendes ist, dass der sozusagen in dieser Sphäre, in der wir alle auch Alltag verbringen, noch da ist, aber klar markiert als nicht mehr wirklich hier, nur noch in eurem Gedenken. Das würde ich sozusagen nicht verallgemeinern wollen, aber das war unser Gedankengang und auch der Grund, warum wir uns dann entschieden haben zu sagen, nee, er ist jetzt gestorben und er verschwindet aus der Welt als Person, also auch als Profil.
Markus Richter ist unser Fachmann für digitale Beziehungen hier bei Plus Eins. Mit ihm haben wir über das Trauern im Netz gesprochen. Vielen Dank, Markus, für deine Einschätzung und ja, für deine offenen Worte.
Sehr gerne.
Unser Plus Eins heute, das ist die Trauerrednerin Louise Brown. Und Louise, wir nähern uns unserem ganz kleinen, profanen Abschied für heute. Ich habe noch eine große, große Frage an dich. Was ist in deinem Leben passiert, seitdem du dich so viel mehr mit dem Tod beschäftigst? Also wie hat sich vielleicht dein Blick aufs Leben damit verändert?
Also ziemlich viel. Viel, glaube ich, und ziemlich wenig gleichzeitig. Also ich würde sagen, es gibt so ein schönes englisches Wort, Achiever Fever, und davon habe ich etwas weniger heute. Also das Leben ist irgendwie ein bisschen langsamer geworden und gleichzeitig irgendwie intensiver geworden. Also ich glaube, ich bin jetzt präsenter, irgendwie aufmerksamer. Ich habe das Gefühl, als ob ich so eine innere Kamera habe oder eine hätte, mit der ich meine Kinder irgendwie, also mit der ich das, was ich so vor mir sehe, manchmal so festhalten könnte. Ne? Und dass ich weiß, was diese Bilder mir vielleicht später eines Tages bedeuten werden. Und gestern zum Beispiel bin ich mit meiner Tochter von der Kita nach Hause gegangen. Ich glaube, wir haben für einen sehr kurzen Weg sehr viel Zeit gebraucht. Und sie hat sich wirklich gefühlt jeden einzelnen Blatt angeschaut. Und jetzt, statt irgendwie ständig daran zu denken, was ich alles machen sollte in dieser Zeit, bin ich irgendwie so bei ihr und bin irgendwie, glaube ich, einfach mehr da irgendwie.
Spannend.
Und,
Ich fand sehr interessant auch diesen Aspekt, dass du ungeduldiger bist mit Leuten, die ihr Leben nicht wirklich wertschätzen. Dass du ungeduldiger bist mit starken Rauchern, dass du ungeduldiger bist, wenn du siehst, dass Leute ihr Leben vorm Rechner verdaddeln. Also das ist auch ein Aspekt offenbar.
Das ist auch ein Aspekt. Und ja, ich glaube, gehe einem Menschen, der mir sehr nahe steht, der raucht, glaube ich, manchmal ziemlich auf die Nerven. Deswegen, aber ja, weil ich natürlich viele Trauerreden gehalten habe und diesen Blick auf ein ganzes Leben haben durfte und tatsächlich auch immer wieder gesehen habe, was sowas zum Beispiel auch ausmachen kann. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, sowas zu sagen, aber das ist auch gekommen oder gewachsen. Und natürlich mit dieser Arbeit die Angst natürlich vor dem nächsten Verlust. Also das ist eigentlich der Grund dafür. Ich will diesen Menschen einfach nicht verlieren. Ich weiß, wie sich das jetzt anfühlt und deswegen bin ich in der Hinsicht vielleicht manchmal, habe ein bisschen weniger Verständnis. Genau.
Ja. Louise, hab ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Danke, dass du unser Plus Eins warst.
Ja, danke, dass ich hier Gast sein durfte.
In unserem großen Geschichten Plus Eins Podcast, da hören Sie heute eine erschütternde Geschichte, die auch mit dem Tod verbunden ist, auf ganz andere Weise. Und zwar erzählt uns Paul Hildebrand von der belgischen Studentin Lea, die im Corona-Sommer 2020 in Berlin Pap Diop kennenlernt und sich Hals über Kopf verliebt. Pap Diop ist ein Geflüchteter aus dem Senegal, der eines Tages spurlos verschwindet.
When he disappeared, I don't know who told me that he left his bike.
Nachdem er verschwunden war, sagte mir jemand, dass sein Fahrrad immer noch dort steht. Ich bin hin, aber das Rad war nur an sich selbst abgeschlossen und nicht an einen Zaun oder so. Er mochte sein Fahrrad sehr. Er hätte es niemals einfach so da stehen gelassen. Ich weiß nicht. Irgendetwas musste da passiert sein.
He wouldn't have left his bike like this. Like something happened, maybe, yeah.
Ein sehr rätselhafter Tod und das tragische Ende einer besonderen Liebesgeschichte. In dieser Woche in unserem Plus 1 Geschichten-Podcast. Ich bin Gesa Ufer und rate Ihnen, hören Sie unbedingt rein.